Wir sind in der Tongshan Road angekommen.
Okay, we've made it to Tongshan Road.
Patrick Cranley ist Fremdenführer bei Historic Shanghai. Er spricht zu uns aus dem heutigen Hongkou, einem Bezirk inmitten der chinesischen Großstadt Shanghai.
Okay, lassen Sie uns hier über die Straße gehen, die Tongshan Road entlang. Schauen wir mal, ob wir die 599 finden.
Patrick führt Touristinnen und Touristen durch die Gegenden, in denen in den 1930er und 40er Jahren jüdische Geflüchtete gewohnt haben. Sie waren aus Nazi-Deutschland nach Shanghai geflohen und haben sich hier ein neues Leben aufgebaut. Patrick macht diesen Job als Fremdenführer seit 20 Jahren. Er kennt diese Straßen daher ganz genau.
Und hier sehen wir diese schönen Alleen, nicht wahr? In diesen Vierteln haben tausende Familien gewohnt.
Wir haben Patrick gebeten, eine bestimmte Adresse für uns zu finden. 599 Tongshan Road. Vor vielen Jahren hat hier ein deutscher Jude namens Hans Jacobi gelebt. Zusammen mit seiner Frau Emma.
Das wird nicht ganz einfach sein. Denn wenn die Leute aus diesen Vierteln wegziehen, werden die Adressschilder entfernt. Wir müssen also ein bisschen Detektivarbeit leisten, um die 599 zu finden.
Kaum jemand kennt heute den Namen Hans Jacobi. Er war nicht berühmt. Er war ein talentierter, aber weitgehend unbekannter Maler. Von Interesse für die Nachwelt sind weniger seine Bilder, sondern hauptsächlich seine Worte. Seine Tagebücher befinden sich in den Archiven des Leo Beck-Instituts. Er war einer von etwa 18.000 bis 20.000 europäischen Jüdinnen und Juden, die bei ihrer verzweifelten Flucht vor den Nazis in Shanghai gelandet sind.
Das ist wahrscheinlich der Eingang zu seiner Lane, zu ihrer Lane. Wir kommen hier nicht durch. Aber vielleicht kann uns dieser Herr dort drüben hereinlassen. Zumindest müsste er uns sagen können, ob das hier tatsächlich die 599 war.
Hey, 你好，师傅。 两个问题。
Vor 80 Jahren sind hier in dieser Stadt völlig unvorbereitet zwei Welten aufeinander getroffen. Die jüdische und die chinesische. Jacobis handschriftlich geführtes Tagebuch ist ein bemerkenswertes Zeugnis von Unmenschlichkeit, Verlust und dem alltäglichen Kampf ums Überleben. Es ist eine Geschichte über die Widerstandsfähigkeit einer Gemeinschaft, die an einem Ort gestrandet ist, der unwahrscheinlicher nicht hätte sein können. Wie so viele Schicksale von Menschen im Exil.
So, wir haben es geschafft. Wir haben Lane 599 in der Tongshan Road gefunden. Hier haben die Jacobis gelebt. Der Eingang sieht sehr nett aus. Wenn wir hineingehen könnten, würden wir die Hauptgasse sehen. Dort haben Hunderte und Aberhunderte von Familien auf einmal gewohnt. Die Bedingungen hier waren ziemlich ungemütlich. Auch Hans beschreibt das in seinem Tagebuch. Aber alle saßen im selben Boot.
Ein Boot ohne Hafen, gefangen in einem Sturm. Willkommen bei Exil, einem Podcast des New Yorker Leo Beck Instituts. Ich bin Iris Berben. Wenn einem alles genommen wird, was dann? Aus den Archiven des Leo Beck-Instituts bislang nie gehörte Geschichten jüdischer Frauen und Männer im Schatten des Faschismus. Heute Hans Jacobi und die jüdischen Geflüchteten von Shanghai. Es ist der 9. November 1938. Hans Jacobi ist im mitteldeutschen Gotha.
Nach einigem Herumlaufen sah ich einen großen, einzeln stehenden Bau in 200 bis 300 Meter Entfernung geradeaus vor mir in Rauch und Flammen gehüllt. Ich fragte einen Vorübergehenden, sichtbar ein einfacher Arbeiter, was da los sei und was da brenne. Da brennt die Judenkirche, war sein Bescheid. In diesem Augenblick wusste ich bestimmt, was die Stunde geschlagen hat. In diesem Augenblick begann auch die wilde Hetzjagd um mein Leben.
Die Nachricht von der sogenannten Reichskristallnacht hat sich sofort wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt verbreitet.
Steve Hogstead ist pensionierter Geschichtsprofessor am Illinois College in Jacksonville im US-Bundesstaat Illinois.
Die Nazis haben nicht mal versucht zu vertuschen, was da passiert ist. Und überall wurde darüber berichtet. Es war schrecklich. Trotzdem haben die Westmächte ihre Haltung, wie viele jüdische Flüchtlinge aufgenommen werden sollten, kaum verändert.
Trotz der Verfolgung durch die Nazis sind die Zuwanderungsquoten für Jüdinnen und Juden nahezu gleich geblieben. Viele sind daher illegal in Nachbarländer geflohen, nur um dort interniert zu werden. Schiffe, die voller Geflüchteter waren, haben den Atlantik überquert, nur um zurückgeschickt zu werden. Die Zeichen der Zeit waren nicht zu übersehen, auch nicht für Jacobi.
Aus Deutschland musste ich, nur um das nackte Leben zu retten, wörtlich bei Nacht und Nebel nach Holland fliehen. Dann fuhr ich um die halbe Welt, um eine Stätte freien Lebens und freien Schaffens zu finden.
Der Westen hatte seine Türen dicht gemacht, aber im Osten, und das hatte sich schnell herumgesprochen, war eine Tür offen geblieben. Oder vielmehr, sie war unbeaufsichtigt geblieben.
Shanghai war in gewisser Weise einzigartig auf der Welt. Denn es war ein Schlupfloch für all die Flüchtlinge, die verzweifelt versucht haben, aus Nazi-Deutschland herauszukommen.
Damals stand Shanghai unter der gemeinsamen Hoheit von Großbritannien, den USA und Frankreich. 1937 ist dann nach heftigen Gefechten auch noch Japan dazugekommen. Zu viele Köche in einer Küche. In all diesem Durcheinander wurde die Einreise kaum kontrolliert. Wer es also nach Shanghai geschafft hatte, durfte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben. Aber auf was genau hatte man sich da eingelassen?
In den 1930er Jahren war Shanghai für die meisten Menschen im Westen ein Ort voller dunkler Geheimnisse. Die Stadt wurde mit Prostitution, Glücksspiel, Waffen und Alkohol in Verbindung gebracht. Nicht umsonst gab es den Begriff Shanghai-Wehren. Es bedeutete, auf hoher See gefangen zu werden.
Das mochte stimmen oder nicht. Unter den jüdischen Geflüchteten hatte Shanghai in jedem Fall einen fürchterlichen Ruf. Es war auch nicht Jacobis erste Wahl gewesen. Shanghai war ein letzter Ausweg, ein verzweifelter Schritt in einer verzweifelten Situation.
Sie haben Shanghai erreicht. Das Leben in Shanghai war völlig fremd, aber sie waren in Sicherheit, zumindest für eine Weile.
Wir sind jetzt im früheren Wayside Park, dem heutigen Hoshan Park. Sie sehen schon, das ist einer der gepflegtesten Parks der ganzen Stadt.
In diesem Park gibt es eine Gedenktafel für die jüdischen Geflüchteten von Shanghai.
Das Erste, was einem auffällt, ist, dass hier drei verschiedene Sprachen zu lesen sind. Chinesisch, Englisch und Hebräisch. Und auf der Tafel steht, von 1937 bis 1941 kamen tausende Juden auf der Flucht vor den Nazis nach Shanghai.
Steve Hogstead war dabei, als diese Gedenktafel eingeweiht wurde.
Das war ein bewegendes Ereignis für mich. Und ich glaube auch für all die anderen, die bei der Enthüllung und der Weihung dabei waren.
Für sein Buch Exodus to Shanghai hat Steve Hogstead über 100 Jüdinnen und Juden interviewt. Auch seine eigenen Großeltern hatten einst in Shanghai Zuflucht gefunden. Sie waren aus Wien vor den Nazis geflohen.
Ich habe von den jüdischen Flüchtlingen in Shanghai gewusst, seitdem ich ein kleines Kind war. Eigentlich, seit ich mit meinen Großeltern sprechen könnte. aber ich habe mich nicht mit diesem Thema beschäftigt, ehe ich meine Großmutter zu unserer Familiengeschichte interviewt habe. Und da habe ich bemerkt, was für eine unglaubliche und noch nicht erzählte Geschichte das war, zu der ich auch eine persönliche Verbindung hatte.
Etwa 3 Kilometer von der Gedenktafel entfernt, am Ufer des Huangpu-Flusses, befindet sich der Hafen, an dem damals die Geflüchteten angekommen sind. Geflüchtete wie die Großeltern von Steve Hogstad. Auch Hans Jacobi und seine Frau Emma haben hier zum ersten Mal Shanghaier Boden betreten. Bei ihrer Ankunft haben Emmas Schwester und ihr Mann dort bereits auf sie gewartet.
Mich an meinen Schwager wendend, fragte ich noch voll Ungewissheit zögernd, bin ich jetzt endlich frei? Du bist frei, antwortete er mir. Du bist absolut frei. Ich atmete auf.
Die Jacobis waren nicht die ersten jüdischen Emigranten, die sich in Shanghai niedergelassen haben. Schon 100 Jahre zuvor waren wohlhabende jüdische Familien aus dem Nahen Osten eingewandert. Die sogenannten Bagdadi-Juden, die dort Handel treiben wollten. Später sind jüdische Geflüchtete aus Russland gekommen, die vor den Wirren der Revolution geflohen waren. Und schließlich die jüngste Einwanderungswelle. Ein stetiger Strom jüdischer Frauen und Männer aus Europa auf der Flucht vor den Nazis. Die meisten dieser europäischen Geflüchteten haben sich in Hongkou niedergelassen. Damals hieß dieser Bezirk Hongku und wurde von den Japanern kontrolliert.
Es lebten um diese Zeit herum ungefähr 13.000 bis 14.000 Emigranten auf engem Raum in Hongku. In demselben Flächeninhalt wohnten und lebten mindestens 100.000 bis 200.000 Chinesen der unteren und untersten Mittelklasse.
In Hongkou waren zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere hunderttausend chinesischer Geflüchteter untergekommen, die wiederum von den Japanern aus ihrer Heimat vertrieben worden waren.
Hongkou war ein Slum. Und 1937 haben Japan und China um Hongkou gekämpft. Dabei wurde das Viertel teilweise zerbombt und zerstört. Es war der heruntergekommenste Teil von Shanghai. Daher sind auch so viele Flüchtlinge dort gelandet.
Das Viertel mag zwar nicht das attraktivste gewesen sein, aber das Leben dort war allemal besser als zu Hause, wo die Situation für Jüdinnen und Juden immer dramatischer wurde. Den Nazischergen, die sie verfolgt hatten, waren sie entkommen. Komplett hinter sich lassen konnten sie die Nazis in Shanghai allerdings nicht.
Es gab ein deutsches Konsulat, das über Flüchtlinge aus Deutschland auf dem Laufenden gehalten werden wollte. Es gab Nazi-Zeitungen. Und hier und da könnte man eine Nazi-Flagge sehen. Aber die Nazis hatten in Shanghai eigentlich nichts zu sagen. Sie versuchten, ihre Verbündeten, die Japaner, zu überzeugen, alle Juden in Shanghai zu ermorden. Ganz ohne Erfolg.
So, jetzt laufen wir hier die Ward Road entlang.
Ward Road. Das ist das Viertel, in dem viele mittellose jüdische Neuankömmlinge untergekommen sind.
In jedem dieser Zimmer hier hat es viele, viele Stockbetten gegeben.
Diese Unterkünfte waren so etwas wie Übergangswohnheime. Finanziert wurden sie von wohlhabenden Bagdadi-Juden und amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisationen.
Viele Menschen haben hier in einem Zimmer wie diesem zusammengewohnt. Küche und Waschräume mussten geteilt werden. Und für persönliches Hab und Gut gab es kaum Platz.
Die Jacobis hatten Glück im Unglück. Sie haben einen Teil ihres Vermögens aus Deutschland retten können und mussten daher nicht im beengten Hongkong unterkommen.
2 Wochen nach unserer Ankunft begann ich, mich um eine Wohnung außerhalb Hongkongs umzusehen. Jemand erzählte mir, dass in einer chinesischen Lane, einige Kilometer außerhalb des Stadtgebiets, ein Haus frei sei, würde ich wünschen, es zu kaufen. Es bestehe direkte Busverbindung zur Stadt Shanghai. Warum denn nicht? Wir können es uns mal ansehen. Unser Zusammenleben mit den chinesischen Familien, besonders wenn ein Teil der Familie Englisch sprach, gestaltete sich immer freundlicher, nachbarlich freundlicher. Die Lings, die Shis, die Wangs oder die Yaos kamen oft mal für kurze Zeit, gerade nur Hallo zu sagen und einiges persönliches Interesse zu zeigen. Alle wollten natürlich auch das ganze Haus sehen, erkunden, wie die Fremden eigentlich leben. Emmys Ordination erregte besondere Neugierde. Der Inhalt des verschlossenen weißen Instrumentenschranks erzeugte eine gewisse Furcht.
Die Jacobis waren hier nicht mehr auf der Flucht vor den Nazis und konnten daher wieder in ihren Berufen arbeiten. Emma als Ärztin und Hans als Maler.
Mit Ausnahme einiger bestellter Porträts sind meine chinesischen Bilder bis jetzt nur schwer verkäuflich. Um Geld zu verdienen, blieb mir nichts anderes übrig, als das zu malen, was leicht verkäuflich ist, nämlich europäische Landschaften.
Und während die Jacobis sich in ihrer neuen Nachbarschaft einrichten, erscheinen die anfangs unüberbrückbaren Differenzen gar nicht mehr so groß. Die beiden Kulturen nähern sich langsam an, wenn auch erst einmal nur in kleinen Schritten.
Messer und Gabeln waren nicht vorhanden. Wir aßen wie die anderen mit Stäbchen.
Jacobi berichtet von einem ausgiebigen Festmahl mit neuen Bekannten.
Eine Schüssel mit Ente. Die ganze Ente in hauchdünne Scheiben geschnitten. Das ist etwas, was der Fremde erst hier kennen und schätzen lernt.
Für die Menschen dort war Jacobi trotzdem ein Fremder, auch in Momenten wie diesen, in denen er das Gefühl hatte, angekommen zu sein.
Am Tage war die Lane und der große Garten dahinter voll spielender Kinder. Erst waren sie scheu, sehr bald aber zutraulich. Ich nahm ein Kind hoch und ließ es auf der Schulter reiten, wie mein seliger Vater es einst mit mir tat. Sehr bald schon, wenn immer die Kinder mich sahen, kamen sie auf mich zugerannt, streckten ihre kleinen Händchen aus und riefen: »Nakoni, Nakoni!« Ich fragte einen Besucher aus Hongku, was Nakoni wohl bedeutete, und wurde belehrt, das meint »weißer Teufel«. Ich fühlte mich geschmeichelt. Späterhin musste ich zu meinem Bedauern feststellen, es bedeutete nicht »weißer Teufel«, sondern wörtlich übersetzt »Fremder«.
Während sich die Jacobis in Shanghai ein neues Leben aufbauen, verfällt die Welt zunehmend ins Chaos. Pearl Harbor.
Während dieses Infernos am Sonntagmorgen wurde die Pazifikflotte offenbar völlig außer Gefecht gesetzt. Fast 3000 Tote haben zur Katastrophe beigetragen. Innerhalb weniger Stunden haben die Vereinigten Staaten den Krieg erklärt.
Kriegserklärungen wurden ausgetauscht wie früher Geschäftskarten. Die meisten internationalen Bewohnerinnen und Bewohner Shanghais, darunter Menschen aus Großbritannien und den USA, waren nun Feinde Japans. Doch damit nicht genug. Die Japaner hatten zwischenzeitlich weitere Teile von Shanghai in ihre Gewalt gebracht.
Ich hörte militärischen Marschschritt, blickte zum Fenster hinaus und sah japanisches Militär die Yuen Road entlang marschieren. Das Lederzeug, Stiefel, Koppel und das Pferdegeschirr waren aus Rohleder. Genau so, wie die Deutschen es im Ersten Weltkrieg hatten. Kleine Unterschiede nur. Eine andere Kopfbedeckung. Und die Offiziere trugen keine Degen, sondern Samurai-Schwerter.
Und mit den neuen Machthabern kamen neue Vorschriften, die einigen Leuten in Shanghai sehr bekannt vorgekommen sind.
Alle Angehörigen japanfeindlicher Nationen müssen kennzeichnende Armbinden tragen. Ich glaube, diese Verordnung ist den Japanern von der hiesigen deutschen Gestapo eingeflößt worden. Der Vergleich mit der zur Diffamierung gemeinten gelben Armbinde für die Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten liegt nahe.
Die Inspiration für diese Armbinden mag zwar aus Nazi-Deutschland gekommen sein, die jüdische Bevölkerung Shanghais aber war von solchen Maßnahmen nicht betroffen. Jedenfalls noch nicht. Die Folgen des eskalierenden Krieges haben aber auch sie zu spüren bekommen.
Unsere Miete, Telefon, Licht, Gas etc. erhöhten sich bis zu 300%. Die Lebensmittelpreise steigen auch laufend weiter an. Es ist chaotisch.
Da die Lebensbedingungen immer schwieriger wurden, hat sich die jüdische Gemeinde von Shanghai zusammengetan und einen Hilfeaufruf in einer Zeitung veröffentlicht. Jede Familie mit Zugang zu einer Küche sollte zumindest noch eine weitere Person ernähren. Und Familien ohne Küche sollten jeden Monat einen Geldbetrag spenden. Am Neujahrstag 1942 hat Jacobi folgende Zeilen geschrieben.
Den Beginn des neuen Jahres feierten wir sehr bescheiden bei einem Glas Bier und Eierkognak mit unseren Freunden Scharnitzky. Wir sind hier in einem Winkel eingeschlossen, abgeschlossen von der Welt, besitzen kein nennenswertes Vermögen, haben nur geringes Einkommen. Wie werden wir wohl dieses Jahr 1942 überstehen? Wir befinden uns in einem Lande, dessen Sprache wir nicht sprechen und dessen Sitten wir nur wenig kennen und in dem Mitleid eine lächerliche Schwäche bedeutet. Hunderte Arme, die täglich auf offener Straße verrecken, bezeugen dies am besten. Man schaudert, wenn man sich vorstellt, was uns wohl noch bis zum Ende bevorstehen mag.
Was bevorstand, war eine Proklamation der Japaner.
Die Proklamation vom Februar 1943 war das erste offensichtliche Beispiel für eine japanische Verfolgung gegen Juden.
Tagebuch 18. Februar 1943. Dem Inhalt dieser Proklamation nach müssen alle staatenlosen Refugees in einen bestimmten Distrikt übersiedeln. Wenn man die Herausgeber der Proklamation nicht beleidigen will, muss man für die geplante Neusiedlung daher das Wort Ghetto vermeiden. Es handelt sich um eine Konzentration. Das Ganze ist Antisemitismus in reinster Form.
Dieses sogenannte Ghetto war ein 2,5 Quadratkilometer großer Bezirk mitten im Slum von Hongkou. Die Jacobis hätten allerdings nicht sofort dorthin übersiedeln müssen.
Man teilte Emmy mit, dass für sie als Ärztin der Aufenthalt in der Stadt für 3 Monate verlängert ist. Auf meinen Rat hin lehnte sie zur allgemeinen Überraschung dieses Angebot ab. Für unsere Zukunft kann ich nur hoffen, dass ich richtig handelte. Es ist meine Absicht, dass wir das Schicksal aller anderen Emigranten teilen, keinen besonderen Vorteil für uns suchen, mit ihnen zu gehen und, wenn es so sein soll, auch untergehen sollen.
Doch ganz sang- und klanglos geht Hans auch wieder nicht. Bevor die Jacobis in den ausgewiesenen Bezirk umziehen, setzt er ein Zeichen. Während einer Kunstausstellung, die er mitorganisiert, konfrontiert er einen seiner zukünftigen Aufseher.
Ich kam etwas später als vorgesehen. Der Logendiener empfing mich und teilte mir etwas aufgeregt mit, dass ein japanischer Offizier schon im Saale auf mich warte.
Jacobi führt den japanischen Offizier und seinen Leutnant durch die Ausstellung. Sie bleiben vor einem Gemälde stehen, das die Alpen zeigt, das Matterhorn.
Nach einer kleinen Weile fragte der Kapitän, wer ist der Maler? Ich antwortete bescheiden, ich bin der Maler. Ich hatte allen Grund, bescheiden zu antworten. Das Bild war kein Original. Ich kopierte es nach einem bunten Foto in der Hoffnung, es an einen chinesischen Bilderhändler zu verkaufen. Zum Schluss gingen sie der Ausgangstür zu. Der Kapitän wandte sich an mich und sagte verbindlich, »Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen, Herr Jacobi.« »Das wird wohl kaum möglich sein, Kapitän«, antwortete ich ihm. Er schien befremdet zu sein und fragte leicht erstaunt zurück, »Warum denn nicht?« Ich antwortete, so zurückhaltend ich nur konnte: »Kapitän, ich bin ab nächster Woche auf Befehl des kommandierenden Admirals der kaiserlich-japanischen Marine in Honkou interniert.« Dann verbeugte ich mich und trat einige Schritte zurück.
Es war nur eine kleine Bemerkung, aber eine mutige. Ich, dessen Kunst Sie gerade bewundert haben, bin genauso ein Mensch wie Sie und bin noch dazu imstande, so etwas Schönes zu erschaffen. Aber ich werde zusammengetrieben wie Vieh, von Menschen wie Ihnen.
Während der letzten Tage sah man in ununterbrochener Folge Umzüge vor sich gehen, bis zu 40 hintereinander. Ein allgemeiner Zug der Kinder Israels mit mehr oder weniger geringem Hab und Gut, eine Wanderung der Juden, wie schon so oft in der Geschichte dieses Volkes. Sie hatten doch bereits in Europa ihre Existenz, die von den Nazis zerstört wurde, und sie wurden aus dem Lande getrieben. Mit meistens recht geringen Mitteln kamen sie nach Shanghai und fassten nach jahrelangem Kampf in den so schwierigen, ihnen so fremden chinesischen Verhältnissen wirtschaftlich festen Fuß. Nun wurden sie wiederum vertrieben.
In dem 2,5 Quadratkilometer großen Bezirk von Hongkou waren die jüdischen Geflüchteten alles andere als frei. Stacheldrahtzäune gab es zwar nicht, dafür aber Wachen.
Das Haus, in dem sich unser Stübchen befindet, steht in einer großen Lane in der Tongshan Road Nummer 599. Die Lane besteht aus einer längeren, breiten Hauptstraße und vielen engeren Nebenstraßen. Wie alle Lanes wird auch diese nachts mit einem eisernen Tor verschlossen. Wir sind nun Gefangene.
Sie brauchten eine Erlaubnis, um den Distrikt zu verlassen. Nachts mussten sie immer zurück sein. Es war nicht nur der Ort, an dem sie leben mussten. Auch ihre Bewegungsfreiheit war eingeschränkt. Es war eine Katastrophe, für welche sie sowohl Nazi-Deutschland als auch Japan verantwortlich gemacht haben. Sie waren überzeugt, dass beide Mächte hier kooperiert hatten.
Schon wieder waren die Jacobis vertrieben worden. Und schon wieder mussten sie sich ein neues Zuhause aufbauen.
Das Zimmer ist ungefähr 2,5 Meter breit und 4 Meter lang. Es enthält ein eisernes Bettgestell, das hat aber anstatt 4 nur 3 Füße. Auf dem Bettgestell liegt eine Matratze, das ist ein 90 cm breiter Strohsack. Dieses dreifüßige Gestell wird für den Rest des Krieges, falls wir ihn überleben, unser gemeinsames Bett sein.
Sie haben alles, was sie hatten, mitgenommen. Und irgendwie haben sie es geschafft, den ganzen Besitz in den kleinen Raum zu zwängen.
So viel Zeit brauchten wir, um Ordnung in das Chaos zu bringen.
Am Abend haben sie auf Emmas Operationstisch zu Abend gegessen. Und hier hat Jacobi auch an seinem Tagebuch geschrieben.
Jeder Besucher ist erstaunt, was man alles aus einem so kleinen Raum machen kann. Ein bisschen Humor und einen Schuss Bohem muss man natürlich auch besitzen, um die Situation mit Würde und Gleichmut zu tragen.
Die Bewegungsfreiheit der Geflüchteten wurde mehr und mehr eingeschränkt und der Zugang zur Stadt weiter erschwert, was das Überleben immer schwieriger gemacht hat. Viele mussten sich daher etwas Neues einfallen lassen, um Geld zu verdienen.
Viele hatten früher kleine Läden im Großraum Shanghai oder für chinesische oder westliche Unternehmen gearbeitet. Plötzlich mussten diese Leute jetzt in den Designated Area übersiedeln, wo sie ihre Arbeit nicht mehr machen konnten. Das alles war ein großer wirtschaftlicher Schlag gegen das Flüchtlingsleben.
Vor einiger Zeit verkaufte ich auf der Straße an einen Japaner meinen schwarzen, aus Seide gearbeiteten Abendanzug. Als ich das Emmy erzählte, war sie ganz entsetzt. Aber Emmy, das Wichtigste ist doch, dass wir leben und lebend aus dem Dreck hier herauskommen. Wenn das so ist, sagte Emmy, die anscheinend erst in diesem Augenblick anfing, den vollen Ernst der Lage zu erkennen, zog einen Ring mit einem großen Rubin vom Finger, gab ihn mir und sagte, »Geh und verkaufe den Ring.« Ich nahm den Ring mit schwerem Herzen und verkaufte ihn.
Doch die jüdische Gemeinde lässt sich auch von dieser misslichen Lage nicht unterkriegen und baut sich wieder etwas Neues auf. Noch heute sehen wir die Spuren davon, auch an einigen Gebäuden im Hongkou-Distrikt.
Warum hat man das erhalten? Das hier waren Einkaufsläden, die von jüdischen Geflüchteten aufgemacht worden sind. Und man kann die Schilder auf diesen Läden noch immer sehen.
Jetzt, seitdem die gesamte jüdische Immigration nach Shanghai hier in engem Raum versammelt ist, entstand in Kürze eine völlig neue Stadt. Es werden Läden eingebaut. Und ein Geschäft, das vor wenigen Tagen noch im Zentrum der Stadt stand, wird bald schon den bis dahin so tüchtigen Inhaber versuchen lassen, es auch hier unter den primitivsten Verhältnissen wieder aufzubauen.
Einige jüdische Geflüchtete mit besonderen unternehmerischen Ambitionen haben Läden wie diesen hier eröffnet. Man kann es nur noch schwer entziffern, aber hier oben steht Würstel- und Sandwichstube.
Ein älteres Ehepaar eröffnete in unserer Lane ein Delikatessengeschäft. Ich besuchte das Geschäft und kaufte ein Stück Wurst. Ein Kunde kommt und bestellt eine halbe Ounce polnische Wurst. Bitte wohl gewogen.
Sie haben nicht nur Läden eröffnet, sondern auch Schulunterricht für Kinder organisiert und für eine kulturelle Renaissance gesorgt.
Wie aus dem Nichts entstand ein Theater, Kabarett. Kabarett-ähnliche Darbietungen und es sind auch zwei Kinos im Distrikt. Diese Kinos werden während der hohen Feiertage als Tempel benutzt. Die Kunstmaler schlossen sich zu einer Vereinigung zusammen und stellen gemeinsam aus. Wirtschaftlicher Erfolg dieser Ausstellung ist unter den gegebenen Verhältnissen natürlich nicht zu erwarten. Die Aufrechterhaltung unserer Kultur ist das erstrebte Ziel.
Es war, als ob dieser Neuanfang den Menschen ein wenig Halt gegeben hat in diesen unsicheren Zeiten.
Ich bewundere tief den unerschrockenen jüdischen Geist in dieser so plötzlich über uns hereingebrochenen harten Situation. Umso bewundernswerter, da sie ja nicht wissen, ob nicht Fliegerbomben oder sonstige Kriegsereignisse alles, was sie heute errichten, morgen schon zerstören werden.
Dies ist die Geschichte vieler Geflüchteter, aber besonders der Geflüchteten in Shanghai. Ein Kreislauf aus Zerstörung und Wiederaufbau und erneuter Zerstörung und erneutem Wiederaufbau. Denn vieles von dem, was sie sich in mühevoller Arbeit wieder erschaffen hatten, wurde tatsächlich erneut zerstört. Dieses Mal von den USA. Sie bombardierten Shanghai, weil Japan sich weigerte zu kapitulieren.
Tagebuch, 17. Juli 1945. Der Himmel war dicht mit tiefliegenden Wolken bedeckt. Wir hörten über uns, in nicht großer Höhe, das schwere, dumpfe Dröhnen der Motoren amerikanischer Flugzeuge. Dann fielen Bomben, dicht um unsere Lane herum. 9 Bomben. Die Zementwände, die uns umgaben, bogen sich unter dem Luftdruck wie Gummi. Der Putz fiel von den Decken und wir alle glaubten, unser Ende sei da.
Zu diesem Zeitpunkt war die jüdische Bevölkerung bereits komplett abgeschnitten gewesen von den Hilfsgeldern jüdisch-amerikanischer Organisationen. Etwa eine Woche lang fallen immer wieder Bomben, in unregelmäßigen Abständen. Dann ist es endlich vorbei.
Als die Flüchtlinge erfahren haben, dass Japan kurz vor der Kapitulation war, sind sie auf die Straßen gerannt. Sie haben getanzt und gesungen und gefeiert.
Ich weckte sofort alle Hausbewohner und jetzt sind 1000 Menschen in der Lane wach, Chinesen und Emigranten. Der Jubel und die Freude sind nicht zu beschreiben.
Wir sind hier im Hof des Shanghai Jewish Refugees Museum. Hier gibt es eine sehr berührende Ausstellung. Und das ist die Wand der Namen. Hier auf diesen großen Kupfertafeln entlang der Mauern im Hof sind die Namen fast aller jüdischer Geflüchteter eingraviert, die zu dieser Zeit in Shanghai gelebt haben.
Trotz all der Zerstörung wurde jüdisches Leben in Shanghai nie komplett ausgelöscht. Die Spuren sind bis heute erhalten, unsichtbar für die meisten, außer man weiß, wo man schauen muss.
Wenn wir Glück haben, finden wir die Namen von Hans und Emma Jacobi. Wir sind einmal ganz herumgelaufen. Ich sehe Jakobsen. Ich sehe Jakobus. Voilà, schauen Sie. Hier steht Emma Jacobi. Und hier steht Hans Jacobi. Beide Namen sind hier auf dieser Mauer. Und noch viele weitere Jacobis.
Ich glaube, viele der ehemaligen Flüchtlinge meinen, dass Shanghai ihnen das Leben gerettet hat. Auch wenn ihr Alltag dort noch so beschwerlich war. Shanghai lieferte die Chance zu überleben. Und die Flüchtlinge haben dort so viel geleistet. Sie haben sich nicht nur am Leben gehalten. Sie haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass eine neue Gemeinschaft entstehen konnte. Shanghai sollte daher nicht als der Ort in Erinnerung bleiben, an dem sie nur überlebt haben, sondern als der Ort, an dem sie ein Leben hatten.
Die Jacobis wandern schließlich in die USA aus. Dort leben sie ein ruhiges Leben bis zum Ende ihrer Tage. Erst viele Jahrzehnte später macht Hans Jacobi sein Tagebuch der Öffentlichkeit zugänglich.
Natürlich kann man das, was sie durchgemacht haben, nicht vergleichen mit dem, was den Jüdinnen und Juden in Europa widerfahren ist. Das hat viele Shanghai-Flüchtlinge lange davon abgehalten, ihre Erinnerungen niederzuschreiben oder über ihre Erlebnisse zu sprechen, bis sie dann doch merkten, dass auch sie etwas zu sagen hatten. Sogar wenn das, was andere erlebt hatten, sicherlich viel schlimmer gewesen war. Ihre eigenen Geschichten waren auch wichtig und es lohnt sich, darüber zu sprechen.
Doch wie lässt sich menschliches Leiden messen? Welche Ereignisse machen aus einem Menschen einen Überlebenden? Jacobi hat Zeugnis abgelegt, denn er hat erkannt, dass seine Geschichte eine Bedeutung hatte und mit anderen geteilt werden musste.
Juni 1977. Es stimmt, es ist schon so lange her und sicherlich war es nicht so schlimm wie Auschwitz. Aber es ist gleichgültig, wie umfangreich zugefügtes Unrecht war. Gleichgültig, ob es nur einen einzigen traf oder ob es ungezählten Millionen zugefügt war, die Opfer des Faschismus wurden. Kein Unrecht dieser Art darf je vergessen werden. Pflicht gebietet es zu berichten. Der Mitwelt zur Reue, der Nachwelt zur Mahnung.
Hans Jacobi hat seine handschriftlichen Tagebücher aus Shanghai in die USA mitgenommen und dort den Archiven des Leo Baeck Instituts übergeben. Dort befinden sich auch einige seiner Gemälde und Fotografien, sowie andere Mementos aus seiner Zeit in China. Und darüber hinaus etliche persönliche Dokumente und Kunstwerke dutzender anderer jüdischer Geflüchteter in Shanghai. Darunter auch dort veröffentlichte Zeitungen. Es sind berührende Zeugnisse einer Gemeinschaft in existenzieller Not. Erfahren Sie mehr unter www.lbi.org/Jacobi. In der nächsten Episode von Exil. Schon früh nehmen die Nazis eine einflussreiche jüdische Familie ins Visier.
Überschreiben sie uns alles, was sie besitzen, all ihre Immobilien, alle Kunstwerke, sie überschreiben alles an uns. Und im Austausch, so die unausgesprochene Botschaft, kommen sie mit dem Leben davon.
90 Jahre später kämpfen die Nachfahren noch immer um die Rückgabe dessen, was ihnen gestohlen wurde. das verlorene Erbe der Familie Mosse bei Exil. Der Podcast Exil ist eine Kooperation des New Yorker Leo Beck Instituts und der Bundeszentrale für politische Bildung. Produziert von Antica Productions. Host ist Iris Berben. Gesamtproduktionsleitung: Katrina Onstad, Stuart Cox und Bernie Blum. Redaktion: Ed Hatton. Redaktionsassistenz: Haley Choi und Emily Morantz. Recherche und Übersetzung: Isabella Kempf. Sounddesign und Tonmischung: Philip Wilson mit Unterstützung von Cameron McIver. Zusätzlicher Ton: Michael Huff. Titelmusik: Oliver Wickham. Deutsche Fassung produziert von Power of Babel. Gesamtproduktionsleitung: Eric Geringas. Redaktion und Sprachregie: Isabella Kempf. Übersetzung: Isabella Kempf. Synchronsprecher: Markus Hamele, Manfred Lipto und Stefan Kurt Reiter. Soundmix: Joschko Kasten. Besonderer Dank gilt Patrick Cranley von Historic Shanghai, dem Shanghai Jewish Refugees Museum und Soundtrack New York.